Playground Games hat getwittert, "We know how excited you are for Fable, and in order to make the best game possible for our players, we are going to take a little more time and launch in 2026. Bla 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 bla. Fable wurde verschoben, offiziell aufs Spielejahr 2026. Es wurde auch ein kleiner Pre-Alpha-Gameplay-Trailer gezeigt. Ja, was sagt ihr denn dazu?
Cool, den habe ich nicht gesehen. Hat den einer von euch gesehen?
Ja. Okay. Sieht, ist jetzt nicht grob viel Neues, aber man kann so ein bisschen erkennen, wo das Kampfsystem hingeht auf jeden Fall. Es sieht sehr, sehr Witcher-like aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Also auch von Umfeld, von der Umgebung erinnert es mich total an The Witcher 3. Auch diese Märchenstimmung, die man da vielleicht erhofft bei Fable, entweder war die halt auch schon irgendwie in Witcher immer gegeben oder sie kommt hier nicht so zur Geltung, abseits vielleicht dieser Monster. Ich finde, man hat ein wenig zum Positiven an der Hauptheldin verändert. Da gab es ja viel Kritik über deren Aussehen. Die hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Gameplay kann man weniger bisher erahnen. Es gab so ein paar kleine Witze, wo er halt das Huhn wegschießt oder die Heldin, ne? Und wie gesagt, Gameplay erinnert total vom Schwertkampf her an Witcher, finde ich. Und ja, mal gucken, ne? Ist natürlich krass jetzt die Verschiebung, weil das Spiel wurde, wisst ihr noch, wann es angekündigt wurde?
Schon 2023 ewig her, ne?
Oder so, ne? 2020 Ach, beim Xbox Reveal Event. Also 6 Alter Jahre Schwede. Zwischen Reveal und Release ist natürlich auch echt eine Ansage. Hat man wahrscheinlich ein wenig zu früh gesagt. Ich finde es aber im Zuge einer neuen Konsole irgendwie noch vertretbar. Da muss man schon irgendwie aus allen Rohren feuern. Und naja, 5 Jahre sind ja schon rum, von daher passt es. Das letzte Jahr kriegen wir jetzt auch noch.
Fable ist schon so lange her, dass ich jetzt auch noch auf ein Jahr warten kann. Und das ist jetzt auch, sagen wir mal ehrlich, ich finde Fable super geil. Die ersten 2 Teile habe ich richtig gerne gespielt. So, aber das ist jetzt nicht die eine Marke, die jetzt die Gaming-Welt zum Beben bringt. So, das ist eine coole Reihe, auch für Microsoft. Aber jetzt flippen jetzt nicht komplett Leute aus. Wenn jetzt ein GTA 6 nochmal verschoben werde, dann wäre das dann eine andere Sache.
Ja, was anderes, ja. Ja, aber auch wahrscheinlich so ein Ding, es wäre wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2025 gekommen und ich sag's dir, jeder geht GTA 6 aus dem Weg. Das ist einfach verschwendet, da irgendwie große Spiele in der Nähe zu veröffentlichen, weil die Leute einfach keine Zeit haben werden oder kein Geld, die zu kaufen, weil die alle GTA 6 zocken wollen, ne? Die einzige Möglichkeit ist halt irgendwie die Zeit vor GTA 6 zu nutzen. Und dann kommt auch noch die Switch 2. Die Gamer sind, glaube ich, voll ausgelastet im zweiten Halbjahr. Ne? Ja. Seht ihr Fable auf der Switch 2? Ich glaube fast ja. Ne? Also PS5 bin ich mir felsenfest überzeugt, dass es auch darauf kommt. Aber Switch 2 könnte auch gut sein, finde ich.
Das ist also ein Spiel, Fable wird ja so oder so auf der Xbox Series S geportet oder optimiert dafür. So, und dann wird es auch sicherlich auf der Switch funktionieren. Was ich halt so spannend finde, ist ja, dass Fable ja das erste Nicht-Rennspiel von Playground Games sein wird. Die haben ja bisher nur Forza Horizon gemacht. Und wenn man sich Playground Games von der Struktur anschaut, da sitzen ja, oder bisher war es so, sitzen ja nur Ex-Rennspielentwickler. Da sind Entwickler von Blur dabei, da sind also von Bizarre Creations, da sind Entwickler von Criterion drin, da sind Entwickler von Need for Speed drin, da sind Entwickler von Forza Motorsport drin. Also alles so die Creme de la Creme der Rennspiele der vergangenen, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, die aber allesamt noch nie ein Action-Adventure gemacht haben. Deshalb ist das ganz spannend, weil Open World können die ja.
Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das so ein bisschen dauert.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, ist ganz genau.
Man hat ja auch schon ein paar Mal jetzt schon gelesen in den letzten Jahren, dass es da wohl noch nicht so ganz flutschig vorangeht, dass die Entwicklung ein wenig, ich weiß nicht, wie man
aber
das
grundsätzlich,
sagt.
Aber grundsätzlich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich wollte nur sagen, es war schon zu Ende der Gedanke, dass die Entwicklung nicht ganz straight verläuft, sondern dass es da schon sehr Gegenwind gibt. Vielleicht auch genau aus dem Grund, weil man halt nicht die Expertise hat in Action-Rollenspielen. Ne? So,
ja. Also ich wollte euch noch fragen, weil ich finde zum Beispiel eigentlich immer total spannend zu sehen, was da kommen wird und welche neuen Impulse möglicherweise von so einem Grünschnabelstudio quasi kommen könnte. Wie findet ihr so eine Herangehensweise, dass du ein Studio mit einem Spiel beauftragst, das eigentlich gar nicht diese Art von Spiele macht? Erstmal so Skepsis, können die das überhaupt oder eher so, boah, da bin ich mal gespannt, da will ich mal wirklich meine Augen richtig aufmachen.
Also es kann unfassbar krass gut funktionieren teilweise, weil halt Entwickler manchmal einen ganz anderen Blick auf Genre haben. Ich kann da nur mal kurz Creative Assembly reinschmeißen mit Alien Isolation, die ja vorher Strategiespiele gemacht haben, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Total War, auf einmal eins.
Was? Oder?
Haben nicht die Total War Spiele gemacht? Ah nein!
Ich dachte, diese Dawn at War, diese ganzen...
Ja, genau, das war das.
Ne? Die eins einfach da... Die haben aber auch die Total War-Reihe gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall, du hast recht. Die Total War-Spiele, also diese Massenstrategie-Schlachten-Spiele und dann hier auf einmal mal auf Anhieb eins der besten Horrorspiele aller Zeiten produziert haben, ne? Ohne irgendwie Erfahrung in der Richtung zu haben. Super krass. Und fällt euch noch andere Beispiele ein, wo das richtig gut oder richtig schlecht funktioniert hat?
Ich hätte auch noch eins. Ich habe mal Spiele, als Bizarre Creations das James-Bond-Spiel gemacht haben, was ich persönlich auch richtig geil fand.
Wer hat was gemacht? James-Bond-Spiel von?
Bizarre Creations. Die,
was haben die vorher gemacht?
Die Project Gotham-Reihe.
Also auch Project Racing Gotham Game,
Racing, also. Blur und Metropolis Street Racer auf der Dreamcast. Das wäre das erste Spiel von denen. Und also auch nur Rennspiele. Dann haben die James-Bond Bloodstone gemacht, was ein richtig, richtig geiles Spiel ist, aber halt fürchterlich gefloppt war, warum auch immer. Und
ja, das war und auch so sehr bekannt ist für seine Racing-Sektion, ne? Hat sehr gute.
Ganz genau.
Das kann man dann ja gut sein.
Geht halt nur 5 Stunden das Spiel. Aber ich fand's auch
richtig cool. Ich hab's, glaube ich, zweimal durchgespielt sogar damals.
Ach, schön. Also ich kann auch ein Beispiel nennen: ein Entwicklerstudio, das normalerweise andere Spiele macht, aber plötzlich mit einem Genre daherkommt, und zwar Rockstar mit Rockstar Tischtennis. Weil ein Rockstar-Tischtennis-Spiel war, glaube ich, nicht auf dem Zettel, auf der Bingo-Karte. Und jetzt dann irgendwie von Rockstar Games ein Tischtennis-Spiel zu bekommen, das auch noch so gut funktioniert und das für sich steht und komplett konkurrenzlos existiert, das ist schon geil irgendwie.
Also wir haben bisher also nur gute Beispiele gefunden. Haben wir auch...
Schlechte Beispiele ist nicht.
Gibt es bestimmt auch was, aber...
Ich bin ja gespannt, wenn es jetzt... das ist eine kleine Side-News. Blooper Team, die jetzt Silent Hill 2 Remake gemacht haben und eigentlich dafür bekannt sind, nur Horrorspiele zu machen. Von da kommen sie und die haben ja auch so diese Wurzeln. Machen jetzt mit Konami ein neues Spiel mit einer neuen, ist es eine neue IP oder ist es eine schon bereits bekannte IP?
Das ich meine, bekannte habe ich gelesen. Also
mit ja, aber was könnte das jetzt sein? Was könnte das sein, außer...
Haben die gesagt, letztes, das ist kein Horror? Letztes Mal habe ich...
Das weiß man nicht.
Letztes Mal habe ich euch gesagt, dass Castlevania wiederkommen soll, ne? So.
Naja, aber ganz ehrlich, man muss ja sagen, also es macht ja Sinn, Silent Hill 1 einfach zu remaken oder Silent Hill 3. Einfach weiter. Ja,
aber wenn es keine Horror ist, ich meine,
Castlevania würde
sich anbieten, weil wenn du Blooper Team daran lässt, und die haben Expertise in Horror. Und Castlevania hat ja Horror-Elemente, sag ich mal, ne? Die Monster, die Untoten, die Werwölfe, die Vampire und so weiter. Rein atmosphärisch könnten die mit Castlevania, glaube ich, schon was anstellen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber sie sind aber in Sachen Gameplay einfach eine absolute Niete. Und das stelle ich mir bei Castlevania schon noch mal ein bisschen anders vor als bei Silent Hill, wo es dann auch noch mal vielleicht um eher visuelle Reize geht und sowas. Ja. Deswegen, ich habe mir dann sofort die Frage gestellt, okay, das wird nicht explizit gesagt, ob sie Horrorspiele machen oder nicht. Aber wenn sie eine bekannte IP nehmen, dann gibt's ja nicht mehr so viel von Konami,
dass sie nicht Horror ist.
Ja, dann werden wir wahrscheinlich in den Kreis geschlossen. Ja, aber das wäre halt irgendwie, finde ich irgendwie interessant. Also da muss ich auch sagen, so könnte ja auch sein, dass die total floppen, weil sie es nicht können oder halt mit neuen Ideen, neuen Perspektiven mal was ganz anderes rausbringen. Das finde ich halt schon cool irgendwie.
Ja.
Naja.
Ja, bin gespannt. Also ich gehe irgendwie davon aus, dass es eher Richtung... Also es macht Sinn, einfach mit Silent Hill weiterzumachen. Hat funktioniert, Assets sind da, Stil ist da. Ne? Aber na gut. Nochmal eine andere Sache, falls wir mit dem Thema durch sind. Auch nochmal bezogen auf unsere letzte Folge. Da haben wir ja über Superheldenspiele geredet. Und da haben wir auch über Monolith geredet. Und was macht Warner Brothers heute? Die killen das Studio weg. Nicht nur das, sie haben Monolith Productions, also geschlossen, was das Studio ist, was wir letztes Mal besprochen haben, die ein Wonder Woman Game in Entwicklung hatten, was auch gecancelt wurde. Und es wurden noch 2 weitere Studios geschlossen, die mir jetzt nicht so viel sagen. Es waren wohl, glaube ich, eher kleinere, aber auch im Warner Brothers Universum da. Was sagt ihr denn dazu?
traurig.
Sehr traurig. Also.
Ich, das waren auch die vier Leute, oder?
Ja.
Ja.
Das waren die vier Leute.
Und die No One Lives Forever Leute meine ich auch, ne?
Und also, die, no- und die Mittelerde-Sachen, Leute. Und genau, Condemned Leute.
Shadow of Mordor.
Shadow of Mordor, ja.
Ja, auf jeden Fall auch ein langes Studio, also das schon wirklich viele Jahre
30 Jahre hat. Feiern die gerade.
Das heißt, erfahrene Leute, die haben jetzt aber auch wahrscheinlich nicht so diesen hohen Output gehabt, also ein One-Game-Studio oder so, also nicht viele Teams. Trotzdem nicht zu verwechseln mit Monolith Software, glaube ich, ne? Den Xenoblade machen. Ja. Was ich nämlich immer verwechselt habe, ständig. Jedenfalls ist auf jeden Fall für mich als Fan der vier Spiele, der No One Lives Forever Spiele und Konsorten eigentlich schon eine sehr traurige Sache. Es ist genauso wie Radical und so. Und das ist einfach, sind so Traditionsstudios fast, mit denen man ja auch aufgewachsen ist irgendwie. Die haben jetzt zwar nicht mehr so diese ruhmreichen Spiele rausgebracht, aber es ist immer traurig, wenn so ein Stück Videospielhistorie jetzt dann so abdanken muss. Ich hoffe, dass die Leute und Mitarbeiter irgendwie unterkommen können und ihre Expertise weiterführen können. Schade.
Ist ja auch immer so eine, ist ja auch immer so eine Sache, wer ist denn noch da? Was ist das? Ist das einfach nur eine Hülle mit dem Namen drauf? Oder sind es wirklich, ist es noch wirklich diese Kernteams, die auch vier gemacht haben und so, ne? Mhm. Das weiß man halt auch nicht. Wenn da wirklich jetzt nur noch, keine Ahnung, neue Mitarbeiter, neue Entwickler saßen und ich meine, die Marke, die IP ist ja nicht weg, die bleibt bei Warner Brothers und das ist dann so ein Cost-Cutting-Maßnahme, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie es klingt, aber als Maßnahme selbst ist es natürlich irgendwie schon traurig, ne?
Ja, wobei du schon gemerkt hast, auch in der Vergangenheit, wenn Monolith Soft jetzt oder Productions nicht selber an einem Spiel entwickelt haben, sondern ein neuer Teil einer Reihe von einem anderen Studio übernommen wurde, ich rede da mal von 4-3, dann wurde das auch in den Sand gesetzt. Ne?
Ja.
Das ist ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Aber ich finde es halt super traurig. Ich habe jetzt vor kurzem erst No One Lives Forever auf dem PC gespielt, das erste Mal. Ich fand das so geil. Und vor allem so seiner Zeit voraus mit der Herangehensweise, wie du in die Mission agierst, was du da alles machen kannst, verschiedene Wege zum Ziel und so. Richtig geil. Und aber wie du schon sagst, wer weiß, ob das Team noch so bestanden hat wie von vor 10, 15 Jahren oder ob nur der Name dann noch sich trug und da irgendwelche anderen Köpfe waren, die einfach nichts auf die Kette bekommen haben. Denn Warner Brothers hat ja Wonder Woman wann in Auftrag gegeben? Wann ist das bekannt geworden? Ist ja auch schon Jahre her.
Ja, ja. Das wurde wahrscheinlich auch schon 2-3 Mal rebootet oder hat man gesehen, das geht nicht voran oder was. Wir haben, wie gesagt, letztes Mal schon darüber geredet. Es gab ja auch keine Informationen darüber.
Also wenn man bedenkt, wie vor, glaube ich, 2 Jahren Warner Brothers gesprochen hat über den Erfolg von Hogwarts und den Misserfolg von Suicide Squad, das war vor einem Jahr, nicht vor 2 Jahren, dann kann man sich schon denken, wie die Führungsetage bei Warner Brothers tickt. Und ich kann mir, es ist nur Spekulation, aber ich kann mir vorstellen, Monolith Productions war ja immer so ein Singleplayer-orientiertes Shooter-Studio, ne, oftmals. Also, oder beziehungsweise, sie haben ja auch dann auch die Mittelerde-Spiele gemacht, aber so Singleplayer-orientierte Spiele. Und sie haben eigentlich immer, ja, mit verschiedenen Publishern zusammengearbeitet. Da war Sega dabei, da war Sierra dabei und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Wonder Woman da sehr oft von Seiten Warner Brothers, manchmal ist es aber auch nicht immer nur der Publisher, manchmal ist es von den Studios selber, immer reingegritscht worden ist und gesagt worden ist, ey, also ne, so stellen wir uns das jetzt nicht vor. Wir wollen das mit Live-Service-Elementen füllen und so. Schaut euch Hogwarts Legacy an, das verkauft sich gut, ein Suicide oder anderes wiederum nicht. Weiß ich nicht, ne, aber das hat sich einfach schon so lange gezogen, wir haben halt nichts davon gesehen. Und das ist immer das erste Zeichen, dass das in so einer Development Hell gelandet ist und keiner irgendwie, das war bei Metroid Prime 4 so, das ist bei diversen anderen Spielen so. Wenn du nie lange Zeit nichts siehst, Beyond Good and Evil 2, dann heißt es, das hat sich einfach immer wieder neu gestaltet und ist neu gestartet. Und das, es ist auf jeden Fall traurig. Traurig um die Mitarbeiter, die noch da irgendwo untergekommen sind, egal ob sie alte, erfahrene Mitarbeiter waren oder neue, aber blöd ist es trotzdem.
Ja. Ja. Schade. Wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Ne? Ich denke, die, die Entwickler selbst werden da intern in anderen Studios hoffentlich umgeschichtet worden werden und so weiter. Was gab es sonst noch Neues in der Welt? Assassin's Creed Shadows sind die ersten Kopien auf der Straße.
Das verstehe ich nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, ich kenne die Leak-Geschichten und so, aber ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann.
Wo ich so ein bisschen stutzig geworden bin, was ich nicht verstehe, ich meine, dass Spiele leaken, das kennt man. Nintendo hat das schon seit Monaten, seit Jahren das Problem. Aber wieso bei Assassin's Creed physische Kopien im Umlauf sind, das kapiere ich nicht. Wie hat Ubisoft denn da geschlafen, einen Monat vorher? Also, dass
ganz
mal
ehrlich,
ein Spiel in einer digitalen Form liegt, okay, ne? Aber physisch, Leute.
Andi, die Spiele, die sind schon seit Monaten fertig produziert. Meinst du, die haben die schon, die müssen ja, gehen davon aus, dass sie, keine Ahnung, 5 Millionen Games verkaufen oder so, um das herzustellen. Haben die schon vor dem ersten Verschieben, haben sie die schon produziert, ne? Denke ich mal, vom ersten Dings. Meinst du, die haben das alles nochmal nach hinten geschoben und produzieren nochmal neue Versionen? Nein, da sind irgendwelche super alten Builds drauf, interessiert ja eh keinen, außer jetzt mich und Does It Play vielleicht. Und das wird alles heile gepatcht mit der CD, ne? Also ja, die physische Version ist ja nur Schall und Rauch bei ist Ubisoft, von daher klar,
aber dass die schon seit langem im Umlauf sind. Selbst wenn die doch ausgeliefert werden an Händler, da bestehen doch irgendwelche Verträge, NDAs oder so, die eben diese Weitervergabe verhindern. Also da muss Ubisoft doch Vorkehrungen treffen.
Ich glaube, das ist dann eher wirklich in den Fabriken selbst, das sind nicht die Händler, sondern da hat dann eher ein paar Leute was abgezwackt, die da arbeiten oder so, wie auch immer das oder passiert. So, ja. Ne?
Ist das aber ist zu häufig in letzter Zeit und jetzt gerade bei Ubisoft steht das ja hier spitz auf Knopf. Da ist es dann irgendwie so doppelt bitter und es läuft einfach gerade bei Ubisoft nichts richtig gut. Das muss man einfach so sagen. Es läuft denen einfach, spielt denen einfach nichts in die Karten. Und ich habe auch so, also das mag ich jetzt nicht. Das ist jetzt nur rein Spekulation, aber hier und da hört man auch schon so, was haben denn einige Leute schon gesehen und können vielleicht sogar was zum Endprodukt sagen. Und das ist auch ein bisschen, das will ich jetzt mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem immer blöd, wenn sowas im Vorfeld schon irgendwie rausposaunt ist. So.
Ja.
Aber anders schaut's aus bei den Reviews zu Monster Hunter Wilds. Das Spiel erscheint jetzt dann bald. Wenn ihr das hier hört, ist es, glaube ich, schon draußen. Ja, ich meine schon, ne? Die Woche ist schon ein Release. Und ja, ey, das Ding, gut, das war mir fast schon klar, weil Monster Hunter seit Teilen immer eine Bank ist und total abliefert. Ich will mich dieses Jahr oder dieses Mal auch mal ins Abenteuer stürzen und mal gucken, wie das so ist. Aber was sagt ihr zu so einem wieder mal Achtungserfolg seitens von Capcom?
Achtungserfolg? Das Ding wird in Japan sowas von krass rasieren. Also das wird dafür Ausverkäufe. Aber ich glaube, mittlerweile ist halt der Impact im Westen auch deutlich zu spüren. Das wird ist mittlerweile so ein riesiges Massenphänomen. Ich weiß nicht, gab es bei Steam sicherlich 500.000 Leute werden das zocken oder so, gehe ich von aus, ne, wenn wir immer so Zahlen haben. Die Beta war ja schon irgendwie bei 250.000 oder noch mehr. Mhm. Ne? Also das wird ein gigantischer Erfolg werden. Ist mittlerweile eine der Kernmarken mit von, wenn nicht die Kernmarke neben Resident Evil von Capcom. Ja. Und ja, ich muss jetzt wie gesagt immer noch sagen, ist nicht mein Game. Ich weiß nicht, was daran jetzt der Spaß sein soll, aber ich
würde mich schon mal drauf einlassen. Habt ihr noch gar keinen Monster Hunter gespielt, ihr beiden?
Doch, ich habe schon mal gespielt. Ich habe Worlds gespielt, so 1-2 Stunden oder 3 Stunden vielleicht
auch Monster Hunter Worlds. Das ist so, dieses gespielt habe ich, also dieses wirklich
mal. Ja, man guckt so mal rein, aber dann denkt man so, ja, okay. Ich habe sogar auch 4 Ultimate gespielt auf dem 3DS oder so ein bisschen, aber auch wieder so 1-2 Stunden und so, ja, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie nicht so
Freude. Der Reiz an Monster Hunter ist, wenn du das mit 3-4 Kumpels spielst und ihr da wirklich euch reinkniet, alle 4, und dann einfach klein anfangt, erstmal kleine Monster killt, dann aus diesen eure Waffen verstärkt, neue Ausrüstung besorgt und dann eben größere Monster killt und die Viecher, die ihr umbringt, die werden halt immer größer und dicker und fetter und die Belohnung und die Befriedigung wird dann natürlich auch immer stetig mehr und irgendwann gibt es da Brocken, die euch auch vielleicht eine Stunde oder zwei beschäftigen, ne? Und dann müsst ihr euch intern absprechen, du gehst dahin, du feuerst von da, ich schneide ihm mit meinem Schwert irgendwo rein, also das ist schon sehr, sehr taktisch, ne? Ich habe das eine Weile gespielt mit einem Kumpel zu zweit, Monster Hunter Rise auf der Switch, das ist eins der schönsten Third-Party-Spiele auf der Switch, das Ding sieht unfassbar aus für Switch Verhältnisse. Also wer ein gutes Monster Hunter Spiel und ein hübsches Monster Hunter Spiel sehen will, der guckt das mal auf der Switch sich mal an. Nur da muss man halt dranbleiben. Ich habe das vielleicht 5, 6, 7 Stunden gespielt mit einem Kumpel zusammen und das hat schon Bock gemacht, wenn man dranbleibt. Irgendwann war er raus, hatte dann keine Zeit mehr, keine Lust und alleine spielen, das funktioniert bei diesem Spiel nicht. Ihr müsst das tatsächlich in einer kleinen Gruppe zocken.
Ja. Also ich habe mal tatsächlich von Monster Hunter Wilds die Demo, Rise, mit ein, zwei, drei Leuten gespielt. Und das hat mir tatsächlich auch irgendwo Spaß gemacht, so zusammen zu kloppen. Aber was ich immer lustig finde, und zwar, wenn man das ist für Monster Hunter, für die Monster Hunter Community, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, für die Monster Hunter Community ist es ein absoluter Spoiler, wenn die wissen, welche Kreaturen kommen dran. Das heißt, wenn die, das wäre für mich ist das so, ich denke mir so, ist doch scheißegal, so kommt halt ein großer Drache oder irgendwie eine Schlange. Aber für die ist es, zumindest habe ich das nicht nur in Guidelines von Capcom steht das auch richtig krass drin, so nicht verraten, welche Kreaturen da dran kommen.
Echt?
Und so weiter. Ja, und das ist halt schon, das ist mir nicht nur das erste Mal aufgefallen, dass das eine Riesensache ist für die Community, dass sie eben nicht wissen, was da drin kommt. Und das ist spannend. Und ich muss sagen, Monster Hunter Wilds, das habe ich zumindest in den vielen der Reviews mitbekommen, hat eine richtig gute Story. Soll eine richtig gute, aufbauende, immersive Story haben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht für Monster Hunter-Verhältnisse. So, ne, keine Ahnung. Aber interessant ist es auf jeden Fall.
Okay.
Cool. Aber habt ihr Bock, mal den Release-Kalender März 2025 durchzugehen und ihr sagt mal Daumen hoch, Daumen runter, ob ihr die Spiele, also so, machen wir mal, kaufe ich oder spiele ich zu Day One, hole ich mir im Sale, werde ich nicht spielen. Wollen wir machen?
Okay.
Yes. Okay.
Wir machen das einfach mal so, ich gehe mal so durch. Age of Mythology Retold, also das Remake zu Age of Mythology, Age of Empires 3.
Nein.
No.
Two Point Museum.
Nein.
Habe ich aber gerade gesehen, hat irgendwie relativ hohe Metacritic-Wertung, ne? Also 90 oder so?
Was?
Oder weit in den 80ern oder so?
Ja, 90 ist, glaube ich, übertrieben. Also, das ist ja aber irgendwie interessant, ne?
Die haben da eine gute Formel getroffen. Ich habe mal Two Point Hospital gespielt. Ist ganz nett.
Es war auch gut, ja. Aber es ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Aber ich muss auch sagen, wenn da so ein Studio ist, das irgendwie in dem Bereich coole 90er-Titel macht, finde ich es cool.
Das ist ja das dritte Mal. Das ist Two Point Hospital, Two Point Museum und Two Point Campus gibt es hier.
Genau. Campus, Chernobylite 2, ich kenne die Spiele.
Der erste soll auch ziemlich gut sein, auch so ein Stalker-Klon. Nein.
Okay, dann, ich gehe mal ein bisschen weiter. Split Fiction.
Yes, Day One.
Yep.
Day One, okay.
Wahrscheinlich im Sale.
Oh. Okay, gut. Na, gut. 33 Immortals.
Sagt mir nichts.
Das war
also. Ach so, hier, du meinst Expedition hier ist Claire Obscure. Ja, ja, Day One. Okay, da bin ich dabei.
Aber wie viel steht 33 Immortals? Keine Ahnung.
Claire Obscure, ja.
Was war bei Andy?
Ich habe das nicht verstanden, aber ist das das Rollenspiel, ne?
Ja, ja.
Okay. Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich warte ab.
Assassin's Creed Shadows.
Wollten wir ja eigentlich unterstützen.
Ja,
hoffentlich finde ich die Zeit. Kaufen wir auf jeden Fall. Vielleicht wird es ein paar Tage später als Release.
Ja, es ist.
Kaufe ich mir zum Geburtstag.
Ja, das hattest du schon gesagt.
Stimmt.
Ubisoft verbockt das nicht, ey.
Was?
Oh, Wreckfest 2.
Das habe ich extra genannt, weil
ein Rennspiel, ne?
Ich habe den ersten gespielt. Ich finde ihn saugeil. Und ich spiele mit dem Gedanken, mir den auf PC tatsächlich zu gönnen via Steam.
Ich bin raus.
Ich bin auch raus, aber wenn ich Rennspiele, dann Arcade-Fets spiele, in dem mein ganzes Auto demoliert wird, wenn ich einfach nur die
Rampe... Kennt ihr Flatout?
Ja,
kennt
klar.
Flatout ist ja quasi der gleiche Entwickler wie Wreckfest, ne? Also,
genau.
Geiles Spiel.
Ich finde die auch irgendwie lustig. Alter Destruction Derby Hase, der mag sowas. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition für die Switch.
Sale. Cooles Game, kaufe ich mir maximal im Sale, ja.
Kaufe ich mir gar nicht, war eine größte Enttäuschung. So. Killing Floor 3, das glaube ich, brauchen wir nicht. Atelier ist, glaube ich, auch nicht unseres, ne? Atomfall, falls euch das noch was sagt.
Das ist Game Pass.
Von Rebellion.
Wäre bei mir vielleicht was im Sale. Also
ich zock's im Game Pass.
Stimmt, das ist so eine andere Eigenkategorie. Game Pass mal reinluren. Aber der Look ist jetzt auch nicht so unbedingt meins. Und dann das Letzte, was man noch benennen könnte, The First Berserker, Kazan.
Ah, das war dieses Action-Spiel. Anime. Ja, ich bezweifle, dass ich dafür Zeit habe. Ich sag mal Sale. Sieht ja schon geil aus.
Ja. Wahrscheinlich eher bei mir nicht.
Ja, eine Sache hätte ich noch an neuen Games. Ja. Und zwar ist ein bisschen anders. Und zwar, ich bei Tony Hawk auf seiner Instagram-Page hat er ein Foto gepostet. 3/4/25. Also eigentlich.
Ist doch schon geleakt.
Aber auf jeden Fall 3/4, also amerikanische Sprachweite ist 4/3. Das ist also Anfang März. Und 3/4, es ist halt, wäre Remaster von Teil 3 und 4, nachdem
wir schon geleakt, von Teil 1 und 2. Sein.
Ja. Das wäre, finde ich, ganz cool.
Das wäre für mich so ein Sale-Kandidat. Ich glaube, ich habe
den. Ja. Ich kann mich jetzt auch in 3 und 4, würde ich nicht mal unterscheiden können. Ne? Aber cool, dass sie alten Games wiederholen.
Ist immer cool, ne? Aber grundsätzlich so, ich glaube, ich habe bei Remake von 1 und 2 voll die Nostalgiekeule geschwungen, so, aber dann habe ich irgendwie aber auch so nach 2 Stunden gemerkt, so, ja, jetzt das ganze Spiel nochmal durchspielen, jetzt nicht so, keine Ahnung, ne? Ich bin zu schlecht dafür mittlerweile.
Das war schon immer schlecht in den Spielen.
Kleiner Funfact, wo wir bei Tony Hawk sind, da hat der Algorithmus mir gleich wieder zugespielt. Tony Hawk ist ja mittlerweile Opa. Und seine Schwiegertochter, also die Mutter des seines Enkelkindes, ist die Tochter von Kurt Cobain. Das heißt, das Enkelkind hat als Opa Kurt Cobain und Tony Hawk. Was für geile Großeltern ist das denn bitte? 90er pur.
Ja, das ist echt krass.
Okay, das war's.
Ja,
wollen wir machen. Habt ihr mal gewusst, vielleicht mal kurz ein bisschen Trivia zu den alten Spielen. Tony Hawk's Pro Skater, als Activision das entwickelt hat, haben die angefragt, ob sie seinen Namen verwenden dürfen. Und er wollte dafür natürlich bezahlt werden. Ne? Und Activision wollte damals aber seine Forderung nicht erfüllen und ihm nicht so viel Kohle in die Hand drücken, weil die eben keine Ahnung hatten, ob das Spiel denn was wird oder eben nicht. Das hätte ja genauso gut ein Rohrkrepierer werden können. Deshalb haben die dem Anteile pro verkauftes Spiel angeboten. Und Tony Hawk hat dann zähneknirschend angenommen und das hat ihn dann zum Milliardär gemacht, quasi.
Ja, krank. Krank. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja, deswegen klebt er so sehr an dieser Reihe.
Wahrscheinlich.
Kein anderer will noch weiterhin Videospiele machen mit seinem Namen drauf, so, aber Tony Hawk schon.
Also anstatt einen einmaligen Betrag einfach mal einen Anteil pro verkauftes Spiel.
Ja. Krass.
Das ist schon,
gilt das nur für das eine Spiel oder galt das für die gesamte Reihe?
Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Also wahrscheinlich für alle, die seinen Namen tragen.
Activision, mach mal ein Spiel, bitte. Super gut, das wusste ich nicht. Geil, wieder was Neues zugelernt. Ja, okay. Nee, ansonsten war, glaube ich, nicht viel los, ne?
Nö. Ich würde sagen, wir machen Kunibert, oder?
Ja.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
Oh, Leute, ich habe einen richtig geilen Kunibert für euch.
Geil. Also, heute macht der Andi den. Matthias und ich sind mal wieder am Raten.
So, also, ich muss den mal kurz aufrufen. Ich habe den mir gescreenshottet.
Yes.
Bevor ich es vergesse.
Überall. Hast du so ein Klapphandy? Also so ein Flip-Ding?
Ich hab ein Klapphandy, ja. Ein Microsoft-Club-Handy.
Oh. Ich dachte, du bist Xbox-Hater. Nein, bist du nicht.
Ich doch nicht. Nein. Okay, also, seid bereit. Der Kunibert kommt von unserem treuen Zuhörer Marc. Grüße gehen raus. Und ihr werdet jetzt die besten, erwartungsvollsten Spieletrailer ranken.
Oh.
Die auch schon veröffentlicht wurden.
Ja, ja, das sind alles schon bekannte Spiele und alles.
Aber wir müssen hier sicher sein. Sollen wir so ranken, wie das Spiel dann am Ende geworden ist? Oder sollen wir nur den Trailer ranken, wie wir
Hype haben? Hype-Level des Trailers, würde ich sagen. Erwartungsvolle Spiele-Trailer. Okay. Also du guckst dir den Trailer an
und denkst so,
yes! Urteilst dann, okay, anhand des Trailers, wie wird das Spiel quasi.
Okay, gut.
Okay, so, wir fangen mit dem ersten Pick an. Gears of War 2006, Mad World.
Boah, ist das lang her.
Ich muss sagen, war das der Trailer zu Teil 1?
Ja. Wo er da so langsam durch die Gassen geht.
Ne? Habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Deswegen war mein Hype-Level gar nicht da. Ich glaube,
das war ja bei uns auch verboten, das Spiel. Ich glaube, es war vielleicht auf der GamePro-DVD oder so drauf oder so. Also da kann ich mich jetzt auch nicht mehr so krass dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn man sich nachträglich betrachtet, so ein geiler, stimmungsvoller Trailer, so ein geiles Spiel. Aber mega leider, geiler
Trailer.
Muss ich sagen, ist es bei mir Hype-Level fast schon 5. Ja, genau.
Ja, 5. Packen wir auf 5. Sorry.
Ich habe damals den Trailer gesehen und habe den Trailer oder den Link zum Trailer an einen Freund geschickt und dann haben wir tagelang darüber diskutiert, ob das jetzt tatsächlich Spielgrafik war oder CGI.
Bist du wohl auf der falschen Seite des Mikrofons heute hier, ne? Also.
Okay, so. Platz oder Pick 2. The Elder Scrolls 5 Skyrim Official Trailer.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja, doch, mit Dragonborn und dann der Schrein.
Ja, das ist der, wo dann der fette Drache kommt und so.
Ja, doch. Aber ich kann meine Emotionen daran, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das Spiel war mega gehypt damals, auf jeden Fall.
Ja, ja, das hatte schon einen richtig krassen Hype. 11.11.2011.
Aber ja, 11.11.2011. Aber ob der Trail.
Ich war schon hyped, aber bei mir hielt sich das noch in Grenzen. Ich hatte schon damals erst Oblivion, also ich war nie Elder Scrolls Fan, Morrowind habe ich nie gefeiert, aber Oblivion fand ich dann wiederum cool. Das war mein erster Einstieg so in Elder Scrolls und deswegen habe ich mich schon auf ein neues Spiel gefreut, aber richtiger Hype-Level war nicht da, also 3 oder 4 bei mir.
Bin ich ähnlich bei dir und ich bin auch nicht mal so richtig in Oblivion reingekommen. Bei mir wäre es jetzt auch. Lass uns. Machen wir 4?
Gehen
wir
mal von der Seite. Dann haben wir ja wirklich nicht mehr viel. Ja, gut, dann machen wir 4.
Wenn die Picks so schlecht sind, können wir ja auch nichts dafür.
Skyrim bei 4 schon crazy eigentlich.
War der Trailer dafür für dich ausschlaggebend für den Hype? Aber nein. Bei mir waren es die Previews in den ganzen Heften und so, die ich verschlungen habe.
Ja.
Das war nicht der Trailer, der den Hype gemacht hat.
Aber den sollen wir ja jetzt quasi gar nicht ranken, sozusagen. Ja, aber trotzdem.
Ja, wobei am Trailer habt ihr damals schon gesehen, dass das Spiel nochmal deutlich geiler und besser aussieht als Morrowind. Ne? Ja. Das muss man ja sagen. Oblivion. So, okay. Was habe ich gesagt? Morrowind. Oblivion meine ich natürlich. Genau so. Okay. Eingeloggt auf der 4. Jetzt kommt ein richtig geiler Trailer. Dead Island. Official Announcement Trailer.
Ach, das war der mit dem Rückwärts, ne?
Ja.
Der war richtig geil.
Der war mega geil.
Ein richtig geiler Trailer mit, war das auch Live-Action eigentlich oder war das Spielgrafik?
Ja, das war Spielgrafik, soweit ich mich
erinnere. CGI-Trailer halt.
CGI, ja.
Richtig coole Stimmung, aber der hat mir das Spiel jetzt nicht krass gehypt oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn cool, weil er es einfach gut gemacht war, aber man hat ja jetzt auch jetzt nicht, wo ich gesagt habe, boah, das Spiel habe ich Bock drauf, sondern einfach nur, es ist ein geiler Trailer. Dementsprechend
wäre es
maximal jetzt 3 bei mir.
Das stimmt schon, also wenn du jetzt also der Trailer hat etwas versprochen, was das Spiel nicht gehalten hat. Also eine emotionale Zombie-Apokalypse,
ja, das stimmt,
The Last of Us eigentlich gewesen ist. Das hatte ich tatsächlich erwartet. Das ist schon mal die erste Lüge, aber trotzdem war ich damals halt dementsprechend auch sehr gespannt auf das, was folgen könnte. Sie haben aber wirklich gar kein Gameplay gezeigt, wo ich dann sage, boah, ich muss das unbedingt spielen. Das heißt, ich war eher interessiert, aber nicht hyped. Aber Platz 2 muss drin sein. Also
ach ja,
okay. Doch, also das wäre jetzt ein bisschen, also nee, da muss ich sagen, da war ich zu sehr, ich war da schon angetan von dem Trailer. Also jetzt so schulterzuckend war das jetzt nichts hier so.
Okay,
da konntest du nicht
ich hätte ihn auf die 3 gepackt, aber wenn du ihn auf der 2 haben willst, dann ich meine, du weißt, was für Trailer auf jeden Fall noch kommen, ne? Also da musst du dir keine Gedanken machen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich jetzt ein Trailer noch wirklich umhauen könnte.
Jetzt kommt auf jeden Fall Breath of the Wild oder.
Wenn er kommt, habe ich ja noch mal Platz 1 noch da.
Ja, okay, dann vertraue ich dir mal und mache es auf die 2.
Auf die 2. Okay. The Last of Us 2 PlayStation Experience 2016 Reveal Trailer.
Das war der, wo die gefoltert wurden, ne?
Nee, das war der, wo sie Gitarre spielt.
Gitarre spielt, meine ich auch. Das war der mit der Gitarre.
Ja. Da sah man noch nicht so viel. Das war so geil. Das Spiel ist in Existenz. Es gibt es. Und natürlich hat man Bock drauf, weil es ist der Nachfolger eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ja, es war schon geil. Aber wenn ich bedenke, dass gleich Zelda kommt, kann das für mich leider nur auf die 3.
Du gehst jetzt einfach davon aus, dass Zelda kommt. Also, ich muss sagen, geht eigentlich das Gleiche wie du. Ich fand's cool, dass da was kommt. Dass ich jetzt da so, wow, geil, ich sehe Ellie und wie sie Gitarre spielt.
Sie spielt nur Gitarre, 4 Minuten
lang. Ja, kriege ich jetzt keinen Hype
da ist, oder so. Ne, das ist alles. Also, es repräsentiert, es zeigt kein Gameplay, nur CGI.
Da ist der Dead Island Trailer sogar noch ein Stückchen interessanter.
Auf jeden Fall, muss man sagen. Aber Hype-Level hat natürlich schon Last of Us 2 bei mir ausgelöst. Einfach, ne, dass das Spiel jetzt da ist. Ist schon
war das 2016 nicht die Show von Sony, wo die in dieser Kapelle waren oder so und dann mit Orchester?
Das war der E3. Das war die richtig geile E3-Show mit God of War oder so. Die PlayStation Experience war dann im Dezember nochmal. Das war dann nochmal was Separates. Okay. Das hatten die ja früher immer mal.
Gut, letzter Pick und damit euer Platz 1 Goat Simulator. Oh. Nein, natürlich nicht. Das ist The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Boah, ich habe jetzt wirklich bevor
Nintendo Switch 2017.
Für mich ist das der beste Trailer, der je existiert hat.
Yes.
Ich habe bei keinem Spiel, ich habe überhaupt mit Zelda vorher, also natürlich liebe ich Zelda, aber ich habe bei keinem einzigen Trailer davor und danach so viel Bock bekommen auf so ein Spiel. Wirklich.
Der Musik, wo es nachher dramatisch wird und die Musik so umschlägt und dieses Theme durchkommt, alter Schwede,
haut einen das weg. Aber auch,
das ist so geil
weil
gewesen.
Vor allen Dingen, weil du in dem Spiel, weil du in dem Trailer was siehst, was du spielen kannst. Und nicht so, dass du das alles im kleinsten Detail auseinanderfriemelst, sondern einfach nur kurze Sequenzen, ich kann fliegen, ich kann an so einem Ding gleiten, ich bin in Sand, so, reicht schon. Und das ist einfach mega geil gewesen, also.
Der Trailer hat ja einfach die gesamte Experience in so 2 Minuten gepackt, ne?
Ja, und dann aber mit geiler gesagt, Musik. So, hier,
die Musik, mach. Wie gesagt, ganz am Schluss, boah.
Ich muss aber auch dazu sagen,
als Eiji Aonuma Zelda 2015 für die Wii U damals revealed hat, Breath of the Wild, wo der dann auch vor so einem Greenscreen saß und so geschnippt hat und dann so die Welt einmal da war, das fand ich auch geil. Den fand ich auch geil. Aber ja, ich gebe euch recht, ihr habt Glück gehabt, ihr habt wieder mal bewiesen, ihr seid und wir sind das Controller-Poesie-Orakel und damit
vielen Dank, Marc, an dich. Expertise ist gegeben.
Aber jetzt mal abgesehen davon, welcher Trailer wäre jetzt quasi die Nummer 2?
Generell?
Ja, ich überlege gerade so.
Es gibt noch so einen richtig geilen Trailer von The Division, gab es? So ein Cinematic-Trailer, wo jemand am Boden liegt und der den dann so aufhelft und dann kommen die und gehen dann so in den Kampf rein. Repräsentiert überhaupt nicht das Gameplay wieder, aber war super emotional.
Ganz
das
ehrlich?
Ubisoft, ja?
Der erste Watch Dogs-Trailer.
Ja, war auch geil, ja. Ubisoft kann Trailer. Auf jeden konnten sie früher gerne. Haben viel versprochen. Ne? Das muss man schon sagen.
Der erste Watch Dogs-Trailer, wo ich mir gedacht habe, das kann nie im Leben so aussehen. Wo die dann auch diese Gameplay-Demo da eingebaut haben mit diesen Pöllern, die so nach oben fahren und die Autos dagegen crashen und so. Und der sich überall reinhackt. Das war schon ziemlich geil.
Aber das war ja schon mehr eine E3-Präsentation als ein Trailer. Ne? Weil ansonsten, wenn es um E3-Präsentationen geht, dann würde ich wieder auf die E3 2016 zurückgehen mit God of War, wo er aus dem Schatten tritt, Kratos.
Ja, stimmt, ja.
Das hat mich nicht so sehr gefixt wie das Remake zu Final Fantasy VII, wo die Musik anfängt und dann durch die Gassen läuft und
dieses Schwert. Klaut dann da so rumgeht und auf einmal das Schwert zu sehen.
Ja, genau. Das war auch crazy.
Das war die Hochzeit der E3, 2015, 16, 17, 18.
Da hat das richtig Bock gemacht.
Und das war so geil und dann war vorbei.
Aber Nintendo hat auch ein paar richtig geile Trailer. Der Zelda Twilight Princess Trailer 2006, wo die ganze Crowd ausgerastet ist.
Wo die abgehen.
Ich muss auch sagen, ich finde auch immer noch den Mario Odyssey Trailer richtig cool, wo er aus dem Gulli springt und dann erstmal so, du siehst so, wir sind in der echten Welt und so.
Ja,
das ist so richtig lustig. Ja, es macht schon irgendwo Spaß. Ja, cooles Kunibert auf jeden Fall gewesen.
Vielen Dank. Marc war es, glaube ich.
Danke Marc. Wenn ihr Fragen oder Kuniberts habt, dann schickt sie uns gerne zu. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über Spiele sprechen, die wir gezockt haben in letzter Zeit.
Macht bei mir wenig Sinn, es ist immer noch das gleiche wie letztes Mal.
Das, ach so, Kingdom Come, ja, aber du kannst ja noch mal ein bisschen erzählen, wie so deine Erfahrung momentan ist. Du hast letztes Mal gar nichts erzählen können.
Okay.
Aber du willst
nicht anfangen. Achso, soll ich anfangen? Ja, also, wir fangen einfach an. Ja, ich habe Kingdom Come Deliverance 2 gespielt. Ich bin mittlerweile so in 15 Spielstunden drinne, würde ich sagen. Ich habe gemacht bisher recht wenig, weil das halt so typisch Kingdom Come ist. Ich versuche gerade mir so meinen Weg zu schlagen. Wie gesagt, wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, du wirst am Anfang in ein so neues Gebiet gebracht und musst versuchen, eine Nachricht zu überbringen und auf eine Hochzeit musst du gelangen. Du verlierst aber halt irgendwie alles, nicht nur deine Fähigkeiten und deine Partymitglieder, würde ich schon sagen, aber auch deinen treuen Gefährten Hans. Deine Aufgaben sind es, Hans zu suchen, deinen Köter zu suchen und irgendwie zu dieser Hochzeit zu gelangen. Ich habe mich dann dafür entschieden, dem Müller ein wenig beizutreten und bin dann da so in die Westhälfte der Map gelaufen und habe da versucht, mich durchzuschlagen. Was echt ist, man muss ja echt nur mal sagen, es ist schon echt hart, ne, weil man ohne Waffen oder sonstiges durch diese Welt reisen will, ohne Geld. Und ich finde, es ist auch mittlerweile strenger geworden, was den Diebstahl angeht. Es ist nicht mehr ganz so leicht wie im ersten Teil, finde ich. Die Leute sind wachsamer und merken auch einfach, wenn ihre Sachen weg sind, dass dann sie dann einfach mal nach Leuten gucken oder so, und nicht das einfach so ignorieren. Aber es macht trotzdem wieder unglaublich Spaß, in dieser Welt sich zu verlaufen und immersiv dabei zu sein, einfach durch die Welt auch zu reiten, irgendwelche Lager sich anzugucken, Dörfe zu entdecken, gucken, was hier so los ist, sie zu skillen. Es macht diese natürliche Skillung, finde ich, auch spaßig, irgendwelche Sachen zu tun und sie dann auch zu erlernen. Was du auch letztes Mal gesagt hast, mit den unterschiedlichen Kleidungsstilen, dass man eigene Sets sozusagen hat für Dunkelheit, fürs Reden oder fürs Kloppen, das finde ich sehr cool. Es ist wieder die volle Kingdom Come Deliverance Experience, sehr langatmig, sehr slow. Und ich muss sagen, mir macht es sehr viel Spaß. Ich werde aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen, bis es da irgendwie vorangeht. Ja. Andi, was hast du gezockt?
Andi, ja.
Relativ viele Retro-Spiele, ehrlich gesagt. Ich hab die PlayStation 4 irgendwie seit zwei Wochen oder so nicht mehr angehabt. Also, okay. Ich habe dafür Castlevania Aria of Sorrow durchgespielt. Das ist der dritte GBA-Castlevania-Teil. Fand ich großartig. Und
geht der lang?
Steht bei mir auf... Nee, überhaupt nicht. Also die ersten... Nee, der erste Castlevania-Teil auf dem GBA ist ganz okay, aber ab dem zweiten war wieder, wie hieß der Castlevania-Erfinder? Itagaki oder so? Keine Ahnung. Yeah. Auf jeden Fall der auch Symphony of the Night mit seinem Team gemacht hat, der hat auch die Castlevania-Teile 2 und 3 gemacht und das merkt man, die sind auf einer Stufe bei mir mit Symphony of the Night, die sind einfach nur fantastisch. Und jetzt bin ich aktuell seit 2 Stunden schon in Dawn of Sorrow, sprich im ersten DS-Castlevania-Teil dran. Ich finde die Teile so geil. Ansonsten habe ich am Wochenende Dinosaur Planet gespielt auf dem Nintendo 64.
Ist das, hast du das Original da? Also du musst da ein bisschen Kontext schaffen.
Genau, das ist ganz witzig. Also Dinosaur Planet ist ja von Rare entwickelt worden in den 2000ern und hätte auf dem Nintendo 64 erscheinen sollen, bis Shigeru Miyamoto um die Ecke kam und gesagt hat, yo, pack da Star Fox rein, wir veröffentlichen das Ding auf dem GameCube. Deshalb ist das ja auf dem N64 gecancelt worden und dann eben auf dem Cube erschienen, 2002. Vor 3 Jahren inzwischen, ist eine spielbare Version im Netz aufgetaucht von Dinosaur Planet.
Komplett? Kann man komplett durchspielen?
Das ist der Punkt. Das war nur ein Prototyp. Das heißt, der ging, weiß ich nicht, eine Stunde oder so, war aber auch total verbuggt, ist dauernd abgestürzt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Clou. Es hat sich eine Community um dieses Spiel gebildet, die das Spiel weiterentwickelt hat, gepatcht hat und in einem State jetzt veröffentlicht hat, wo man es durchspielen kann. Komplett. Und ich habe am Wochenende 4 Stunden gespielt. Es ist mir kein einziges Mal abgestürzt. Es lief komplett glatt. Es hat eine Story, es hat Sprachausgabe. Mega geil. Und es ist nochmal deutlich anders als das, was wir bei Star Fox Adventures bekommen haben. Wir haben 2 spielbare Charaktere. Crystal wird nicht einfach nur anfangs in so ein Kristall gesteckt. Die ist komplett spielbar. Und hat auch eigene Fähigkeiten, hat einen eigenen Dino, der mit ihr rumläuft. Das heißt, Tricky ist mit Saber unterwegs und ein anderer Dino mit Crystal. Richtig, richtig geil. Es ist ein Spiel, was, wenn es so auf dem N64 erschienen wäre, dann wäre das heute eins der absolut besten N64-Spiele aller Zeiten. Sieht grafisch top aus. Und wie gesagt, da bin ich gerade dran. Ich nehme es nebenbei ein bisschen auf. Vielleicht mache ich da etwas zu auf Spielwelten, keine Ahnung. Und ja, seit 2 Tagen versuche ich mich an Virtual Boy Wario Land.
Geht als eines der besten Spiele für das System. Ne?
Genau, und das macht richtig Bock. Ist ein 1A Wario Land Spiel. Wenn ihr das auf dem GBA oder auf dem Game Boy damals gespielt habt, dann wisst ihr, was euch erwartet. So ein richtig guter 2D-Hüpfer, der von Gunpei Yokoi damals entwickelt wurde. Hat eine richtig coole 3D-Mechanik, wo man so von Vordergrund auf Hintergrund springen kann. Was natürlich den 3D-Effekt nochmal schön verstärkt. Und ich habe das hin und wieder immer mal auf dem Emulator probiert. Und auf dem 3DS kann man das ja inzwischen in 3D spielen per Emulator und so. Aber ich wollte das immer auf einem Original Virtual Boy ausprobieren. Und jetzt habe ich das gemacht. Und das macht auf dem Virtual Boy allein durch den Controller, der einfach 2 D-Pads hat, einfach richtig Bock. Aber man kann es wirklich nicht allzu lang spielen. Nee, nach 20 nicht. Minuten tun dir einfach die Augen weh. Es fängt an, in den Augen weh zu tun und da musst du aufhören.
Ich habe gehört, das brennt dir.
Virtual Boy gespielt.
Ja. Echt? Ich noch nicht. Ich habe gehört, das brennt dir das rote Muster in die Augen.
Ja, ja. Also ich habe heute so 20, 30 Minuten gespielt am Stück und das Ding stand hier bei mir, hier auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich den Endboss, den ersten, besiegt, habe dann gespeichert und dann ziehe ich meinen Kopf so hoch und ich war komplett blind. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich war so geblendet, weil beide Monitore an waren, das Licht im Zimmer brannte und ich habe mir gedacht, ich werde blind, wirklich. Es ist so heftig, weil du halt...
alt?
Nein, das Krasse ist, du bist ja komplett in der Dunkelheit und dann werden da diese Pixel auf deine Augen projiziert. Es ist ja nicht so, dass der Visual Boy ein Display hat. Der hat ja gar kein Display. Die Technik dahinter ist ja eine ganz andere und das ist total faszinierend. Aber ja, genug davon. Ja,
crazy. Man sieht ihn auch wunderschön im Video, dein Virtual Boy. Du scheinst stolz drauf zu sein.
Schönes Ding. Nee, ich arbeite ja an der Retrospektive gerade dran, deshalb steht er hier.
Oh ja, das nächste große Spielewelten-Ding ist in Production, korrekt. Leute. Hier habt ihr es zuerst
gehört. In 3D.
In 3D, nein.
Und nur in roter Farbe natürlich.
Ja, das wäre geil. Matthias, was hast du gezockt? Hau mal raus.
Ja, bei mir ist es auch
nicht unbedingt viel. Bist du noch bei Kingdom Come?
Ja, natürlich, bin bei Kingdom Come bei 40 Stunden. Ich habe jetzt so ein bisschen die Hauptstory vorangetrieben, weil ich in dem ersten Gebiet alles gemacht habe. Es kommt nämlich noch ein zweites Gebiet. Und finde ich immer noch fantastisch, aber da will ich jetzt auch nicht mehr sozusagen, habe ich ja letztes Mal eigentlich alles schon gesagt, nur dass ich jetzt eigentlich relativ gut durchs Spiel komme. Also du findest ein paar Combo-Attacken von Lehrern, die dir beim Kampfsystem sehr, sehr helfen können. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Was ich eigentlich die ganze Zeit so nebenbei gespielt habe, ich habe halt einfach nicht viel gespielt, aber ich habe immer mal wieder, aber das habe ich schon mal erzählt, Donkey Kong Country Returns HD für den Switch gespielt.
Nee, du hattest gesagt, dass du dir überlegt hattest, das zu holen, aber nicht, dass
du es geholt hast. Ach, schon her. Der neueste Stand, ich habe es mir geholt und ich finde es einfach immer noch total Hammer. Ich merke einfach beim Spielen, dass das meine liebste 2D-Jump'n'Run-Reihe ist. Also Mario liebe ich in 3D, aber in 2D finde ich einfach die Donkey Kong-Spiele irgendwie einen Ticken besser. Ich komme mit der Schwere besser zurecht, mit der Rolle, mit dem Sprungverhalten, mit dem Sammeln der Kong-Buchstaben und die verdammten Puzzleteile. Ich kann solche Spiele auch leider nicht so einfach mal spielen, sondern ich muss dann nochmal machen, wenn ich die Puzzleteile nicht finde. Ich habe mittlerweile aber schon zumindest aufgegeben und gesagt, ich muss nicht alles sammeln, weil es einfach utopisch ist später. Aber das macht einfach mega Laune und ich kann das immer so 2-3 Level spielen und habe einfach den Spaß meines Lebens. Also großartig, wirklich, wirklich großartig. Und das Krasse, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, vielleicht auch nicht, ich weiß auch nicht, wem ich alles erzählt, ist ja quasi wie so ein Stammtisch hier, ne? Jungs, berichtigt mich, wenn ich das schon erzählt habe, aber das Ding ist ja für die Switch richtig gut weggegangen. Also für Nintendo hat das, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber so vom Hörensagen und von Händlerseite, das hat sich richtig gut verkauft. Also überraschenderweise für so ein aufgekochtes Wii-Game, ne?
Das schon dreimal veröffentlicht wurde quasi.
Mit der Switch-Variante. Ja, natürlich, das stimmt, richtig. Aber für die Switch-Besitzer immer noch wieder mal ein interessanter Pick, weil ja nicht jeder ein 3DS oder eine Wii hatte. Ne? Auf der Switch verkauft sich eh alles wie Gold, muss man sagen. Und ja, das freut mich irgendwie, keine Ahnung warum, aber ne, Donkey Kong, vielleicht auch durch den Kinofilm hat sich das nochmal richtig schön aufgebaut.
Ja, vielleicht
auch
das. Ja,
ja. Geiles Ding, richtig cool, macht Spaß.
Schön. Ich bin ja einer der wenigen, der Returns lieber hat als Tropical Freeze tatsächlich.
Ja, das hast du schon mal gesagt, aber ich finde beide eigentlich sehr gut. Tropical Freeze ist etwas kürzer und etwas kompakter als Returns. Aber die Loren-Fahrt-Levels sind immer noch abs letzte Rotz. Ich hasse die voll. Egal.
Ja, das haben wir gezockt. Das war diesmal ein bisschen weniger, aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Beziehungsweise wir haben noch das Gleiche gezockt.
Es kommen halt auch jetzt, es sind wieder große Games, es kommen wieder große Spiele. Also ich kann mir vorstellen, meine Topliste am Ende des Jahres wird ausschließlich mit irgendwelchen Remasters oder so zu tun haben.
Ja, warte mal ab, wenn die Switch 2 auffährt, ne? Also da haben wir
ja
auch noch
was aber vor uns. Das ist so, ja, das kriegen wir alles gar nicht unter einem Hut. Guck mal, es gibt ja schon noch vom letzten Jahr ganz, ganz viel, das ich verpasst habe. Ich will immer noch mal ein Dragon Age mal reinspielen. Einfach mal, vielleicht mache ich dazu ein Video, um wenigstens das mal mitzunehmen.
Oh, das wär doch ideal für Dings.
Apropos.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Eine Sache muss ich noch erzählen. Ich habe mir Star Wars Outlaws geholt für die PS5.
Ja.
Und ich war nach 2 Stunden froh, dass ich da nur 25 Euro für bezahlt habe. Es ist tot langweilig. Es ist so scheiße. Wirklich. Katastrophe. Katastrophe.
Ah, boah. Okay.
Ah, ja.
Gut. Dann wissen wir auch das.
Ubisoft, wollen trotzdem wir, könnt ihr natürlich gerne weiterhin
ja, für uns Placements könnt ihr hier gerne buchen, überhaupt kein Problem.
Das ist ja so lustig, also, nee, das sag ich jetzt nicht, egal.
Wollen wir noch das Bracket machen, oder?
Ja, würde ich sagen, oder? Zehn Plätze?
Dann verabschieden wir uns jetzt von denen, die jetzt nicht mitmachen, mithören wollen und sollten dann auch die Patronen nennen, oder?
Ganz genau, und diese sind André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, MTBLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Kratzerak, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acidburn, Max Rage, Michael, Mr. T, Ninja Nina, Pasky90, Quentin Tarantino, Schmaddel, Steckbert, Swan, Sinscore, The Shady Bird, Wundenmann und Wundenmann XXS. Denn diese Leute sind ganz besondere Patronen. Wenn ihr aber auch zu diesem illustren Kreis gehören wollt, zu jedem Patron haben wir ein sehr besonderes Verhältnis, kann gerne unten in der Podcast-Beschreibung den Link finden zu unserer Patreon-Seite, Controller-Poesie, auch bei einfach mal bei Google eingeben, falls ihr es nicht findet. Und wenn ihr uns supporten wollt, ihr sagt, ich finde euch so cool, das Podcast macht so viel Spaß, ich finde gut, was ihr für eine Arbeit leistet, dann könnt ihr uns dort unterstützen mit einem kleinen Obolus, kriegt noch Zugang zu besonderen Bonusfolgen, da müssen wir übrigens auch nochmal wieder eine aufnehmen.
Wir haben ja gerade das Kingdom Come gemacht, aber wir können gerne
eine stimmt, machen. Wir müssen, weiß ich, wir kommen irgendwie durcheinander, aber auch den exklusiven Zugang zum Discord-Server, um uns unserer Community beizutreten. Und so weiter und so fort. Da gibt es immer wieder ein paar geile Sachen. Und in Zukunft, kann ich euch schon versprechen, gibt es auch das eine oder andere Besondere noch obendrauf. Ansonsten würde ich dann das Wort übergeben an den Jansel, denn wir haben nicht, doch wir haben noch viel vom Bracket, ne? Dann lasst uns mal weitermachen.
Wir sind jetzt bei Platz 40, also 39 bis 30 machen wir heute. Es werden also noch 3 Folgen, die wir haben. So lange ist es nun wirklich nicht mehr.
Ja, stimmt.
Aber die Qualität wird jetzt ein wenig höher. Für die, die es nicht wissen und die jetzt abschalten möchten, weil wir gehen jetzt richtig krass ins Spoiler-Territorium. Deswegen, das ist der Grund, warum einige von euch gerne abschalten dürfen. Wir besprechen die 100 unvergesslichsten Videospielmomente aller Zeiten laut IGN und reagieren darauf. Und wie gesagt, da sind wir richtig knietief jetzt in Spoiler-Territorium. Seid also gewarnt. Wir machen weiter mit Platz 39 und das ist Clem and Lee Say Goodbye of The Walking Dead Staffel 1. der Abschied der beiden, nachdem nämlich Lee in Folge 2 oder Kapitel 3 gebissen wird. Ne,
Vierte Folge.
Und sich dann auch irgendwann gegebenenfalls, je nachdem wie er entscheidet, den Arm abschneidet, aber nichts mehr bringt, steht eine Selbstwandlung in einen Zombie irgendwann kurz bevor. Und dann ist es halt an Clem, ja nicht nur Abschied zu nehmen, sondern auch zu entscheiden, ob du ihn von seinem Leid erlöst oder nicht. Und das ist schon wirklich eine der dramatischsten Szenen in der Videospielgeschichte, würde ich sagen. Ne? Die hat einer echt mitgenommen.
Ich würde auch sagen, dass das bei mir in den Top 20 auf jeden Fall dabei wäre, weil ich glaube, dass solche Szenen kriegst du in Zombie-Filmen und Serien zuhauf. Aber so in einem Spiel, dass du die Hauptfigur ja auch interaktiv steuerst, Entscheidungen für Clem triffst, für dich triffst, für die Gruppe triffst, und dann am Ende die Person, die du die ganze Zeit beschützt hast, das zumuten musst, dass sie dich erlöst und auch die Entscheidung trifft, das ist einfach, das kann nur das Medium Videospiele. Das kann das Medium Filme gar nicht so übertragen. Und das macht das so einzigartig. Und ich bin mir 100% sicher, da haben nicht nur wenige Leute Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr krass intensive Szene.
Aber wie gesagt, ich finde auch halt die Gegenentscheidung ganz schön dramatisch, weil es ist ja nicht so ganz klar, dass, also du kannst natürlich sagen, Clem, erschieß mich bitte. Aber ich finde die andere Entscheidung, nicht zu entschießen, sondern sie qualvoll zu sterben lassen, um halt in einen Zombie zu verwandeln, auch möglich, einfach um weiterhin im Kanon von Lee zu bleiben, sie weiter zu beschützen, sie davor zu beschützen, jemand anderes töten zu müssen. Also es ist ja auch, du machst sie auch zum Mörder dadurch sozusagen. Mhm. Und man kann natürlich auch sagen, ey, nein, geh einfach, lass mich hier, ich schaff das schon. Den Helden für sie spielen. Andererseits ist sie natürlich alleine in einer Welt und da muss sie dann auch dementsprechend natürlich die genötige Kälte haben, um zu überleben. Also es war auf jeden Fall eine brutale Entscheidung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich entschieden habe, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht mehr.
Andi?
Ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich. Ich grübel darüber nach gerade, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch nur die erste Staffel gespielt.
Reicht auch.
Weil ich danach auch echt, ich weiß nicht.
War auserzählt einfach, ne?
Gesättigt war, es war auserzählt, ja, genau.
Es war einfach, ein richtig schönes Erlebnis. Da war auch überhaupt kein Bedarf, jetzt noch irgendwie was weiteres hinzuzufügen. Das galt übrigens bei mir auch die ganze Zeit bei The Last of Us Teil 1. Ich hatte nie das Bedürfnis, dass da noch etwas hätte erzählt werden müssen. Ich fand das rundum gelungen immer.
Ja.
Naja, gehen wir weiter zu Platz 38. Das wird jetzt ein bisschen nischiger. IGN ist mal wieder vorne mit dabei, mit so einem Nischending. Earthbound, Everyone Prays for You.
Keine
Scheint
Ahnung,
der gespielt. Endboss. Ich habe es kurzzeitig gespielt, also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber das ist wohl der Endkampf. Und da scheint es dann wohl ähnlich wie bei anderen Spielen heutzutage zu sein, dass du halt unterstützt wirst, indem dir Gebete von Leuten, die dich während des Spiels über begleitet haben, aufploppen und dir so Mut zusprechen. Und so. Die Idee finde ich ganz nett
dahinter. Schöne Idee, das mag ich immer gerne, wenn so am Ende noch so alle kommen oder sowas, das finde ich irgendwie immer cool.
Genau. Hat Wondersong gehabt, hat Nier Automata gefühlt auch gehabt, durch andere Möglichkeiten.
Terranigma also, auch.
Ja, es ist ganz cool. Ob das jetzt von Earthbound der Moment sein muss, ob der hier so weit vorne muss, okay, aber wäre bei uns wahrscheinlich alle nicht so, ne?
Ist Earthbound
jetzt auch nicht gespielt.
Ja. Genau, das ist aber genau der Punkt, den Matthias gesagt hat. Das Spiel muss irgendwie mit rein, ne? Welchen Moment gibt es? Packen wir mal hin. Jetzt haben wir Platz 37 und das ist auf jeden Fall ein legendärer Videospielmoment. Becoming the Blob aus Inside.
Ja, okay, ja.
Das Nachfolgerspiel von Playdead, also von Limbo, den Playdead Entwicklern. Ähnlich halt aufgebaut eigentlich wie Limbo, der ganze erste Teil des Spiels. Du bist so ein kleiner Junge und musst entkommen durch so eine komische Anlagen und wirst die ganze Zeit verfolgt, so in einer monochromen 2D-Ansicht. Und ja, ganz zum Schluss, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert. Fällst du in so einen Bottich rein?
Weiß ich auch nicht, ja. Keine
wo
Ahnung.
Wo Leichen drin sind und all diese Leichenklumpen werden zu einer Entität und du bewegst dich auf einmal wie so ein 20 Meter großer Blob durchs Level und du denkst, what?
Ja, ich finde den gewagte These, ich finde den Moment etwas krasser, als er, also etwas weniger krass, als er gemacht wird.
Ja, ja,
da bin ich finde das Spiel cool, ich finde auch den Moment cool, aber der wird immer und immer wieder irgendwo greift, wird er aufgegriffen, so, ja, Inside und gerade diesen Moment, als ob das so ein, weiß ich, Game-Changing-Twist ist oder sowas, das kann ich nicht so ganz verstehen.
Der ist bestimmt auch noch irgendwie eine Metapher oder irgendwas Tiefes dahinter, das wir nicht verstanden haben, ne? Aber sicherlich die IGN-Redakteure, von daher... Sie werden wahrscheinlich recht haben, aber...
Leute werden recht haben irgendwo, aber ich muss sagen, so, ich hab, das ist so wie wenn Leute sagen, ich verstehe eure Faszination von Journey nicht. Das ist doch einfach ein fucking langweilig. So fühle ich mich gerade, wenn ich über Inside rede.
Ist cool, auf jeden Fall total erinnerungswürdig, weil es halt das Game auf einmal gameplay-technisch auch total bricht. Ne? Du hast auch ganz andere... Ein kleiner Junge oder so ein dickes Blob-Ding bewegen ist natürlich auch ganz anders vom Gameplay her, aber naja. Andi, was sagst du dazu?
Ich hab's nicht gespielt.
Ah, du hast es nicht gespielt. Dann haben wir dich jetzt mal krass gespoilert für uns. Ein geiles Game.
Hätte ich das spielen wollen, hätte ich das Headset abgenommen.
Okay. So, jetzt kommt ein Klassiker, den haben wir alle gezockt in unterschiedlichster Form. Und zwar Pyramids Head Reveal aus Silent Hill 2. Ich gehe davon aus, das ist die Szene, wo er da steht in dieser Kammer, Closet, und das erste Mal Pyramid im Ganzen zu sehen ist und die Puppen vergewaltigt, oder?
Ich hätte jetzt auch gemeint, dass das ist, aber da könnte man auch vielleicht einen Mannequin-Rape oder sowas schreiben können.
Hier steht extra Heads Reveal. Er ist ja zu Anfang einmal zu sehen, wenn der Schlüssel hinter dieser Wand liegt, hinter diesen Gittern. Sieht man da seinen Kopf nicht?
Nee, ja, er steht da halt. Er steht komplett da, einfach regungslos. Es gibt natürlich danach...
Ja, aber dann sieht man doch seinen Kopf schon, oder was?
Du siehst ihn komplett in seiner kompletten Statur, auch mit Kopf.
Was ist denn hier?
Also nicht sein Kopf, du siehst seinen Helm. Es gibt keinen Moment, wo er den Helm absetzt.
Nee, aber es soll auch, glaube ich, der Pyramidenkopf sein, der da so... Ja.
Also, wir können jetzt nur mutmaßen, aber grundsätzlich finde ich, dass jede Szene mit einem Pyramid hat irgendwie erinnerungswürdig.
Ja. Ich habe jetzt auch keine Lust, diesen ganzen Text durchzulesen, wo das hier noch ein bisschen erklärt wird, aber Pyramid Head ist auf jeden Fall in seiner Gänze vollkommen ikonisch und diese Cutscene, wo er so ein bisschen revealed wird, kennt jeder und ist Klassiker. Also kann hier gerne rein, finde ich. Auch sagst du auch, Andi, hast ja auch gerade erst gezockt, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass man da so ein bisschen unterscheiden muss. Wenn man jetzt Silent Hill 2 damals zum ersten Mal gespielt hätte und wir in einer Zeit waren, wo man jetzt nicht durch Social Media oder Internet oder irgendwelche Apps gespoilert wird und man ihn da tatsächlich zum ersten Mal gesehen und ihm begegnet ist, dann kann das durchaus sich ins Hirn einbrennen. Bei mir war es tatsächlich so, ich kannte die Figur des Pyramid Head natürlich aus diversen anderen Toplisten und Spielen, keine Ahnung was. Deshalb war die Faszination für mich da schon weniger, weil ich, als ich es auf der Xbox gespielt habe, schon wusste, was da jetzt kommt. Weißt du? Daher hätte ich das damals zum ersten Mal gespielt, dann wäre mein Kopf wahrscheinlich explodiert, aber so war es ganz nett.
Ja. Dann weiter zu Platz 35 aus Batman Arkham Asylum, Scarecrow's Nightmare. Und das war mega geil. Gibt da so eine Passage, ich würde mal sagen im ersten Drittel des Games, wo kommt Batman in Berührung mit diesem Gift von Scarecrow, glaube ich, ne? Und daraufhin ein wenig halluziniert. Das fängt sehr subtil an. Ich glaube, gibt es da auch, dass die Lautstärke des Spiels, wie bei
Eternal
Darkness ausfällt. Auf jeden Fall gibt es einen Bluescreen, wo das Spiel ein Dings vortäuscht, ein Crash. Aber es gibt dann auch richtige Scarecrow-Passagen, kleine Level, die vollkommen anders sind als alles andere im Spiel. Das sind nämlich so eine kleinen Puzzle-Versteck-Passagen, wo man so ein bisschen von der Seite in 2D um so einen Kreis förmiges Level-Dings herumläuft und immer so im Schatten bleiben muss und nicht vom Scarecrow entdeckt zu werden. Die wiederholen sich auch relativ oft. Es ist richtig cool gemacht und auf jeden Fall sehr erinnerungswürdig.
Das war doch da, wo das Intro nochmal abgespielt worden ist und dann aber statt des
zum
Batman
das,
die Joker ins Asylum bringt, umgekehrt das Joker Batman.
Genau.
Das war schon cool, ja.
Stimmt. So ein paar Mindfucks à la Eternal Darkness.
Da hatte Bruce Wayne mal einen Sanity-Effekt.
Ja, genau. Ja, das war schon ganz
cool.
Ja,
schon ein cooler Moment gewesen. Das macht so ein Spiel gleich irgendwie besser, ne?
Ja. Sind wir dabei, kann hier gerne mit rein. Dann Platz 34, oder weiß ich gar nicht, ob ihr das gespielt habt, aus System Shock 2, Shodan's Reveal.
Der
nie gezockt.
Legendär. Also ich muss sagen, ich habe das auch viele, viele Jahre später nachgeholt. Ich glaube erst vor 4-5 Jahren oder so.
Ja.
Und da war mir das natürlich total bekannt. Das ist genauso den Effekt, den der Andi jetzt mit Silent Hill 2 hat. Ich wusste
aber ist auch, natürlich, was kommt. Would You Kindly ist halt vor Would You, also das ist das, was Bioshock später gemacht hat, der Prototyp dafür, ne? Also ein gefakter Helfer, der sich dann auf einmal als Antagonist entpuppt, in einem unfassbar krassen Reveal in so einem abgedunkelten Raum, wo die Wände auf einmal abfallen und dann so eine riesen Computer-KI auf einmal in einer GLaDOS-artigen Stimme und ja, falls ihr wissen wollt, wo die Stimme von GLaDOS herkommt, das ist eine Shodan, euch dann sagt, was Sache ist. Einfach unfassbar krass und ja, für die damalige Zeit, Ende der 90er, ein richtig krasser.
Ich glaube, das ist auch so grundsätzlich so, gerade heute ist das sowieso immer, wird das ja immer mehr Realität, aber ich glaube auch so in den 90ern, dass diese nicht so greifbare Gefahr und Bedrohung durch eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, dich so zu manipulieren und zu steuern, das ist, weiß ich, vor 20 Jahren schon total krass gewesen. Und Shodan ist halt eben auch so ein Charakter oder so ein Gegner, der vergessen wird. Also ich finde einfach, dass der, ähnlich wie Kefka wahrscheinlich, habe ich es selber nicht erlebt, aber der einfach so was diabolisch Schlimmes hat so an sich und wo du einfach sehr viel auch Ehrfurcht und Angst hast und so, und ich finde so ein Moment, der ist dann schon ganz geil.
Ja. Okay, dann weiter zu Platz 33, auch eine sehr kontroverse Szene und dadurch vielleicht auch erinnerungswürdige Szene damals aus Call of Duty Modern Warfare 2 Remember.
Flughafen-Level.
Ja, das Flughafen-Level. da wo man das erste Mal quasi, das war so eine Sache, die Call of Duty zu der Zeit ganz gerne gemacht hat, absichtlich kontroverse Sachen reingeschmissen, wo man einfach mal auf Zivilisten tötet oder so, Bomben in Zivilisten explodieren. Und so auch hier, ihr spielt, glaube ich, eine Flughafenmission und seid auf einmal mit so einer russischen Einheit unterwegs und denkt euch, okay, es wird jetzt ein Call of Duty Levels, und dann gehen halt die Flughafentür auf und dann sagt halt einer noch zu dir, remember, no Russian, und dann ballern die einfach auf die Leute, die da am Flughafen sind, einfach drauf los, und man kann joinen oder auch nicht, je nachdem.
Oder man spielt die deutsche Variante, dann kann man nämlich gar nichts machen.
Ja, genau, kannst du mitlaufen. Im Kontext muss man sagen, das hat sogar eine sehr wichtige Bedeutung für die Story gehabt, die ganze Mission, eigentlich ist es der Aufhänger der gesamten Story, auf den Konflikt, auf den es hinarbeitet.
Ja. Ende war ein Twist, ne?
Genau, der Twist dann am Ende der Mission. Nichtsdestotrotz war das schon krass. Und das war auch wirklich, das ging durch die Medien. Sowas hat er noch nicht erlebt. Also das war schon heftig.
Ja. Das, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen Marketing bewusst reingestreut, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Call of Duty Modern Warfare 2 war der Titel, der die Reihe zum Explodieren gebracht hat, hatte ich das Gefühl. Das hat richtig den Mainstream penetriert, und ich glaube, diese Mission oder diese Kontroverse hat da ganz viel mit zu tun gehabt. Dementsprechend, ja, das kannst du hier auf jeden Fall mit reinpacken, finde ich. Dann Platz 32, auch eine Szene, die wir schon besprochen haben und die wir alle, glaube ich, cool finden aus, was heißt cool, aber erinnerungswürdig, aus Spec Ops The Line White Phosphorus, also das weiße Phosphor, hatten wir, glaube ich, auch bei den 100 oder bei den besten Horrormomenten oder so, haben wir das, glaube ich, drüber geredet. Eine ähnliche Szene auch hier, ihr seid so ein Dreierteam in Dubai und müsst euch da durch eine Schlacht schlagen, die durch enge Straßenschlachten Züge geht, und ihr habt Zugriff auf weißes Phosphor und ballert das einfach mal mitten auf die Gegner rein, und das scheint die auf jeden Fall gut zu terminieren. Die haben keine Gegenwehr, ihr geht dann auch weiter, und das Spiel zelebriert das Ganze extrem, indem es euch durch euer den Spiegel vorhält und euch das Ergebnis eurer Taten zeigt, dass diese Leute halt bei lebendigem Leib verbrannt sind, die ganzen Soldaten, die kriechen dann auf dich zu, so halb Hilfe! Und ihr geht halt gemütlich weiter und geht dann noch ein Stück um die Ecke und macht da so einen Container auf und merkt auf einmal, fuck, nicht nur waren hier Soldaten, hier war ein ganzes Flüchtlingscamp, und ihr habt nicht nur die Soldaten gekillt, sondern auch hunderte von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, die alle brühend, zerkocht, zerfleischt dann vor euch sitzen, und ja, das Spiel ist da wirklich sehr krass und intensiv.
Ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich Gänsehaut hatte bei so einem Spiel.
Ja. Das ist so richtig schonungslos offen gezeigt. Machen halt nicht viele Kriegsspiele, weil die das meistens irgendwie so man würde ihnen vorwerfen, das zu verherrlichen. Und in dem Fall war das eher so, okay, dieser ganze Vorbau, der so im davor passiert ist, dieses ganz normale Action-Ding, macht irgendwo Spaß, aber ab dem Zeitpunkt ist das so, so keine Ahnung. Ja, richtig geil gewesen. Also richtig wichtig, gewichtig. Was mich eigentlich an dieser ganzen Sache bei Spec Ops The Line am meisten ärgert, ist, dass nach Spec Ops The Line Jager Games nichts mehr gemacht hat. Also sie haben was gemacht, aber da kam nichts Gutes mehr, da kam nichts irgendwie so in der Richtung, nichts mehr bewegt. Ich dachte, ja, jetzt das, kommt so ein richtig heißes Spiel.
Das liegt aber daran, weil Spec Ops einfach wie Blei in den Regalen geblieben ist. Das ist ja kaum verkauft worden.
Ja.
Falscher Name.
Dreadnought, was sie nachgemacht
falsches
haben.
Falsches Marketing.
Hat ja keiner mehr gespielt, denn das ist das Spiel danach, Dreadnought, glaube ich.
Ja.
Und das, danach haben sie, glaube ich, sogar nichts mehr gemacht, außer die sind jetzt bei Tencent oder so. Ich weiß nicht, was sie sonst noch machen. Also,
deutsches Studio auf jeden Fall eigentlich.
Ja, aber aus dem Boden verschwunden, oder wie man so schön sagt.
Vom Erdboden verschluckt.
Ja,
vom Erdboden verschluckt. so wie auch Platz 31. Nee, das war die schlechteste Überleitung. Egal, Platz 31 ist aus Metal Gear Solid 2. The Colonel glitches out. Gegen Ende des Spiels, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, Raiden verliert sowohl Inventar als auch Kleidung und läuft dann nackt durch die Base. Und während ihr das ganze Spiel über mit eurem Colonel in Kontakt war mit dem Codec und er euch stets zu Rat, zu Hilfe geeilt ist mit irgendwelchen Tipps und sonstigen, dreht der auf einmal völlig ab. Und ja, es hat natürlich auch eine Bewandtnis, es stellt sich heraus, dass das gar nicht der richtige Colonel ist, aber wie das Spiel das halt inszeniert, ist halt schon sehr krass, weil der einfach richtigen Mumpitz redet die ganze Zeit mit dir, wo er dann irgendwelche Sachen zitiert oder auch sagt, ey, mach, du spielst nur ein Spiel, das ist hier nur ein Spiel, mach doch mal bitte die Konsole aus. Das Skelett von ihm blinkt immer so durch auf dem Codec-Bildschirm und so, manchmal steht er einfach mit dem Rücken nur da und so, es ist wirklich völlig absurd, Kojima at his finest, sage ich mal so, und ja, ein auf jeden Fall ein sehr erinnerungswürdiger Moment. Auch wenn das wahrscheinlich schon ein bisschen lange her ist, für so wie ich gerade an euren Gesichtern entnehme.
Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern.
Okay. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, wie ich mit Raiden da nackt durch die Gegend gelaufen bin. Ja, und wenn ich einen Moment aus dem Spiel reinwählen würde, dann ist das der Moment, wo man als Spieler erfährt, dass man gar nicht mit Solid Snake spielt, sondern mit Raiden. Ja.
Das kommt bestimmt auch noch.
Und aber die Enttäuschung dann dahinter.
Also ich kann mich an diesen Moment sehr gut erinnern, weil ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Ich muss sagen, als ich damals, wie alt war ich da? Das ist so PlayStation 2 Zeit, ne? Teenager oder so. Da die Geschichte ist schon sehr verworren. Lalilulelo und Patriots.
Ja,
und
so das ruft da auch rein.
Genau, also da hast du die Tausenden von verschiedenen Twists und sowas. Ich habe am Ende erstmal gar nichts mehr gerafft und plötzlich ist Raiden nackt und der Colonel redet komisch. Naja, ich habe einfach gesagt, ist halt Metal Gear Solid.
Weiter geht's.
Ich habe das Spiel dann nochmal durchgespielt und jetzt macht das auch richtig, also es macht die Sinn, aber es ist irgendwie noch effektvoller, wenn du das richtig gecheckt hast. Aber es ist auch irgendwie gruselig, weil es gibt doch manchmal so Funksprüche, wo er einfach nur so ganz komisch reinredet und du denkst so, was ist jetzt hier los? Ne? Es ist irgendwie cool und ein typischer Kojima-Moment. Aber in der eigenen Reihe gab es noch mal krassere.
Ja,
und wir müssen welche davon sehen, hundertprozentig.
Ja. Und dann kommen wir zum letzten Platz für heute aus dem Spiel. Witzig, weil wir das vorhin angesprochen haben. The Last of Us, Platz 30 jetzt. The Last of Us, Joel's Lüge, Joel's Lie, das Ende. Ich finde eine der coolsten, also ich liebe das Ende über alles und halte das, also feiere das bis heute auch noch extrem hoch. Auch hier, um Kontext zu schaffen, es geht ja in The Last of Us darum, dass Ellie quasi immun ist gegen das Virus, was in diesem Spiel aufgekommen ist und es an Joel liegt, sie zu irgendwo hinzubringen, zu den Fireflies, damit sie an ihr herum experimentieren können, um ein Gegenmittel aus ihr zu entziehen. Es stellt sich aber nachher heraus, dass wenn sie das machen, Ellie sterben wird. Und Joel übernimmt halt so die Vaterrolle von Ellie während des Spiels, wächst da immer mehr rein, dass er am Ende sich dazu entscheidet, Ellie nicht opfern zu können, obwohl sie sich eigentlich damit abgefunden hat. Und während sie schon in der Betäubung liegt, dieses Krankenhaus, wo das stattfinden soll, stürmt, jeden Freund oder auch Feind wegballert, teilweise auch unschuldig, die Doktorin am Dingstisch sie vom OP-Tisch klaut und mit ihr rausrennt, flüchtet und ganz am Schluss fragt sich dann natürlich auch Ellie, wenn sie erwacht, Nanu, wie kommt es? Und Joel lügt sie dann halt an und sagt, ja, ging nicht, war es doch nicht kompatibel, hat nichts gebracht und so. Und sie spricht ihn dann nochmal ganz wirklich darauf direkt an, ganz am Ende und sagt, ist das auch wirklich die Wahrheit? Und Joel sagt, jo, und dann ist das Spiel zu Ende, so nach dem Motto. Mhm. Und ich dachte damals, geil, genau so hätte ich auch gehandelt. Weil mancher muss ein Vater halt Dinge tun, die ein Vater tun muss. Und es, ich, fuck, Alter, ich opfer doch nicht meine Tochter für den Rest der Welt. Was interessiert mich das? Ich hätte sie auch für mich behalten. Und das sind halt Sachen, die auch vielleicht nicht jeder verstehen kann. Aber Väter können sowas verstehen. Und ich fand das damals so, so cool.
Er hat dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr bewegt, weil du halt auch Töchter hast, ne?
Genau. Ja, hinzu kommt natürlich, das Spiel hat das auch sehr gut visualisiert. Den Moment, wo du dann mit Ellie rausrennst aus dem Krankenhaus, kommen Flashbacks aus dem Anfang des Spiels, wo deine eigentliche Tochter stirbt, wo du dann auf einmal durch Kinderzimmer rennst und so. Das Spiel lässt dich halt halluzinieren und so. Und das hat bei mir total gesessen. Also das hat vollkommen bei mir funktioniert. Und dementsprechend sage ich auch, hätte einfach bei mir so stehen bleiben können. Einfach so ein offenes Ende. Man weiß nicht, man sieht halt Ellie auch an. Sie weiß, dass er lügt. Aber sie will's, lässt es irgendwie und das Spiel verdrängt ist zu Ende. Und genau, hätte ich niemals einen zweiten Teil für gebraucht, hätte einfach so in meiner, ne, im offenen Ende weiterbleiben können und fand ich großartig. Wirklich großartig.
Hm. Ja. Also, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich fand das Ende auch grandios. Der wird auch irgendwie immer toller, wenn man halt sowas jetzt mal hört. So, wenn man so Leute hört, die darüber besprechen und so, finde ich, das macht sowas, macht so einen Moment aus. Der ist kinoreif. Also, das könnte auch ein Drehbuch, Oscar-Drehbuch sein.
Habt ihr die Serie gesehen? Ich habe das nämlich nie gesehen.
Ja, habe ich gesehen, ja. Wird auch eigentlich recht gut aufgegriffen, ja. In der Serie. Cool. Ja. Aber die Serie hat, das muss man auch sagen, da unterscheiden sich halt, wie gesagt, wieder mal die Medien, Film, Serie, die ging 6 Folgen, wo 2 Folgen schon nochmal von Joel weggehen, weil sie andere Personen ins Licht rücken. Das heißt, du hast, ja, in der 3. Folge, weil Jansel das gerade so guckt, in der 3. Folge ist das, wie heißt er nochmal? Bill? Kriegt eine ganz eigene Folge, die es in dem Spiel gar nicht gibt. Und in einer der Folgen gibt es Left Behind, dieses DLC. Ja, okay. Das heißt, vier Folgen Joel und da kriegst du nicht so diese lange Verbindung, die du über Spiel aufbaust, und das wirklich nachzuvollziehen, diese ganzen Gespräche, diese Zwischendialoge, einfach mal so, die du in der Serie ein bisschen schneller abhandelst, hast du in einem Spiel drin. Und deswegen hast du auch am Ende, glaube ich, auch so selber drüber nachgedacht, ey, kann ich jetzt diesen Menschen opfern, den ich jetzt einfach kennengelernt habe, weil Joel war ja am Anfang eigentlich komplett distanziert, sehr, sehr lange sogar. Hat ja gar keinen Bock auf das Mädchen gehabt, er wollte sie wirklich wie so ein Produkt einfach nur abliefern. Ja. Das fand ich einfach richtig stark.
Du machst es ja nur als Gefallen für, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß.
Ja. Ich sage mal, Natalie, weil die sieht aus wie die aus
Uncharted 4. Prototyp Natalie, ne? Die du dann übrigens am Schluss auch einfach wegballerst, weil sie dir im Weg steht, Ellie zu befreien.
Also ist auch eine Serie.
Wirklich krasser Tobak und ja, geiles Spiel. Hammer-Moment auf jeden Fall. Wäre wahrscheinlich bei mir noch weiter, deutlich weiter oben.
Andi.
Ach, du wolltest...
Mein Headset ist aus.
Also, ach so, hast du nicht zugehört? Hast du es nie gezockt? Okay. Ja.
Jetzt,
sonst so, Matthias?
Achso, das Headset ist wirklich einfach aus. Achso, ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen durch Perplex. Naja, okay.
Kleine technische Probleme hier bei
Ja, genau, ich habe das gerade die ganze Zeit gedacht, so dieses Desinteressierte. Ja, für die Podcast-Hörer, die werden sich fragen, was jetzt hier passiert. Wir haben das nämlich auch natürlich live und in Farbe aufgenommen und auf unserem YouTube-Kanal.
Live im Fernsehen quasi. So, da bin ich wieder mit der Akkus leer gegangen.
Genau.
Also, aber du hast es nicht mit Absicht weggehört, oder?
Nein, da ist mein Akkus leer gegangen und deshalb habe ich nichts mehr gehört gerade.
Dann beende ich nochmal ganz kurz
das Schlusswort geben.
Auf YouTube kann man das angucken. Sorry. So, jetzt kannst du an die
Schlusswort zu The Last of Us.
Mein Schlusswort zu The Last of Us. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, in dieses Ende kann man noch viel, viel mehr rein interpretieren. Das geht auf so eine Metaebene. Hat er das Recht, so viele teils unschuldige Personen umzubringen, nur um eine zu retten? Hätte er so gehandelt, hätte er vielleicht am Anfang seine Tochter nicht verloren und so. Ne? Da kann man ja super diskutieren drüber. Total genial.
Ja, aber wie gesagt, er ist ja nicht so, dass er alle umbringt. Es ist ja immer noch das gleiche Leben wie vorher. Er hatte nur die Chance gekillt, dass es hätte anders sein können. Aber naja. Egal.
Ja, machen wir das Fass jetzt lieber nicht auf.
Nee. Gut.
Ja, sind wir jetzt quasi einen Schritt weiter.
Es tut mir leid, mein Headset möchte heute nicht. Es ist der Wurm
drin. Alles gut.
Na, alles gut. Dann werde ich einfach jetzt abmoderieren und Andi noch ein Zeichen geben, wenn es vorbei ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war wieder eine Freude, hier für euch diesen Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, kommt auf Patreon vorbei, auf YouTube, um die Folge auch mit Videoaufnahmen zu sehen. Und so weiter und so fort. Schreibt uns an, Kunibärts, Fragen, alles ist drin. Alles ist dran, Bonusfolgen im Patreon und so weiter und so fort. In diesem Sinne, macht es gut. Wir sagen tschüss, bis in 2 Wochen. Winke, winke. Wir sagen winke, winke.
Gute Nacht.
Zu Andi. Tschüss.
Nee, Andi macht keinen Winke, winke. Tschüss.